Der Vorgang ist auf der einen Seite, du hast eine intensive Abschiebepolitik oder Versuch, Abschiebungen durchzusetzen. Du hast gleichzeitig die sogenannte, unter dem Argument der sogenannten Terrorfinanzierung, sprich die PKK.
Ja.
Und du hast Angriffe auf mediale Zusammenhänge da drin, wenn du das mal genau betrachtest.
Ja.
Das ist die Situation. Jetzt frage ich mal ganz blöd, aber in Paris sind vor einigen Jahren kurdische Frauenorganisationen und so weiter angegriffen worden und getötet worden.
Es wurden drei kurdische Frauen getötet, also nicht nur wegen Mitgliedschaft in Frauenorganisationen, das waren PKK-Kaderinnen, durchaus hochrangige. Das war am 9. oder 10. Januar 2013. Es finden auch alljährlich Demonstrationen aus diesem Anlass zu dem Jahrestag statt. Das war ein Angriff, der natürlich vom türkischen Staat koordiniert wurde. Mhm. Also wenn ich noch ganz kurz auf die aktuelle Situation seit April 2024 zurückkommen darf, ich denke halt, es geht nicht allein um Abschiebepolitik. Es gibt natürlich eine allgemeine Abschiebepolitik, sprich den Versuch des Staates, die sogenannte Ausländergesetzgebung durchzusetzen, wo es ja ein neues Gesetz seit dem 26. Januar gibt und die Ansage, die Ankündigung der Staatsmacht vermehrt abzuschieben, weil es aus in der öffentlichen Debatte auch von rechts Druck gibt, weil gesagt wird, hier so und so viele, also 85% derer, die eine Ausreiseverpflichtung erhalten, in Frankreich werden mehr Ausreiseverpflichtungen als in Deutschland ausgestellt. 85% reisten im vergangenen Jahr nicht aus. Wie kann das sein? Und da wird natürlich auch in der öffentlichen Meinung Druck gemacht und die Regierung versucht darauf zu reagieren, indem sie sagt, hier, wir vervielfachen die Abschiebung. Das findet zwar statt, aber ich glaube, das ist Abschiebepolitik, aber ich glaube, dass es da schon um was Gezielteres ging, um kurdische Menschen, weil normalerweise bei Abschiebepolitik, wo es um Zahlen geht, also damit, dass der Innenminister im Fernsehen sagen kann, seht, liebe Opponenten, ich schiebe mehr ab als meine Vorgänger oder ich schiebe mehr ab als im vergangenen Jahr, da geht es eher um Leute, die bei Kontrollen mehr oder minder zufällig aufgegriffen werden. Wenn aber in einem zwei Wochen Abstand größere Durchsuchungen stattfinden gegen PKK-Strukturen oder sogenannte und Leute, die für kurdischen Aktivismus bekannt waren, abgeschoben werden, trotz Auseinandersetzung und trotz Skandalisierung, dann würde ich sagen, da ging es schon um eine gezielte Attacke auf diese politische Strömung und nicht allein um Abschiebepolitik, also nicht allein um die Durchsetzung des Ausländergesetzes gegen Leute als Ausländer, sondern ging es tatsächlich um Zugehörige, um Angehörige dieser kurdischen Strukturen. Also wenn der Staat
Kollaboration, kann man sagen, ja?
Bitte nochmal?
Kollaboration auch mit staatlichen Agenturen der Türkei.
Also was ich gerne wissen würde, worauf ich aber die Antwort derzeit nicht habe, welche Verhandlungen fanden da und finden hinter den Kulissen zwischen Frankreich und der Türkei statt, die dafür sorgen, dass es zu dieser Offensive kam. Weil natürlich stehen diese Sachen in einem Zusammenhang. Und natürlich ging es da nicht ausschließlich innenpolitisch um die Durchsetzung des Ausländergesetzes. Denn wenn sie das machen wollen, das heißt Zahlen im Fernsehen vorweisen, um zu sagen, wir schieben mehr ab, dann nehmen sie Leute, rumänische und bulgarische Staatsangehörige, die in Camps leben. Die kommen dann zwar nach 14 Tagen zurück, weil sie Freizügigkeit genießen und für 3 Monate hier bleiben können. Und nach 3 Monaten kann man ihren Aufenthalt beenden. Aber damit werden Zahlen gemacht. Das heißt, wenn es um Zahlenschinden geht, dann müssen sie nicht den Skandal provozieren, jetzt gezielt kurdische Aktivisten und Aktivistinnen aufzugreifen. Das heißt, ich denke, es gibt schon eine Phase im französisch-türkischen Verhältnis der Staatsapparate, wo über Sachen verhandelt wird hinter den Kulissen, wo ich jetzt gar nicht die Antwort darauf habe, worum es gerade geht, die dafür sorgt, dass es da diese doch Attacken auf deren auf die kurdischen Strukturen gegeben hat. Das scheint mir ziemlich klar. Was genau zwischen Erdogan und Macron da ausgehandelt wird, ist mir nicht klar. Es gibt ja Interessenüberschneidungen und Interessenkonflikte zwischen beiden Mächten, etwa in Libyen, und wo unterschiedliche Seiten durch Frankreich und die Türkei unterstützt werden. Etwa im Sahel, wo die türkischen Interessen auch zunehmen. Diese Interessenkonstellation war nicht so günstig zugunsten der Türkei zu dem Zeitpunkt, als die drei kurdischen Frauen ermordet wurden. Da war das französisch-türkische Verhältnis eher konfliktgeprägt durch die Annahme des Gesetzes zur Anerkennung des Armenier-Genozids, des Völkermords an den Armeniern, das im französischen Parlament 2012 verabschiedet wurde. Und damals war die türkische Staatsführung sauer. Das heißt, da wurde erheblich mehr auch über die Medien tatsächlich an Informationen ausgestreut über die Verwicklung und Beteiligung des türkischen Staates. Das heißt, da gibt es eigentlich wenige Geheimnisse, wie intensiv der türkische Staat da verwickelt war. Ich glaube, dass in der Phase der bilateralen Beziehungen, die wir augenblicklich haben, aufgrund dieser Offensive gegen kurdische Strukturen, würde vielleicht weniger an den Tag kommen, als damals an den Tag gekommen ist, weil es wurde damals doch relativ deutlich auch in Medien geschrieben, dass es eindeutige Umfrageergebnisse gibt. Also der Täter, der in Haft gestorben ist an Krebs, also der nie verurteilt wurde, weil er tot ist, der Täter, der die drei kurdischen Funktionärinnen ermordet hat, der ja ihr Chauffeur war, der sich da ins Vertrauen eingeschlichen hatte, der Günner hieß der, glaube ich, dieser Mann hielt sich im Jahr, also der lebte in Frankreich von Sozialleistungen, hielt sich aber einmal im Monat, ein Jahr lang jeden Monat oder fast jeden Monat, 10 Mal in einem Jahr, in Luxushotels in Ankara auf. Und das wurde rekonstruiert. Und es war klar, dass das jemand war, der regelmäßig in Ankara vorgeladen wurde und dort eben vorbereitet wurde auf die Taten. Das wurde minutiös rekonstruiert. Das heißt, es war klar, dass der aus dem Zentrum der türkischen Staatsmacht geschickt worden war. Und das war dann auch in den Medien zu lesen. Ich denke, die Justizapparate haben das dann umso mehr über die Medien gestreut, als irgendwann klar war, dass dadurch, dass der Täter todkrank war und dann auch gestorben ist, dass irgendwann klar war, dass es nicht zu diesem Prozess geben wird, weil gegen einen Toten kann man keinen Prozess eröffnen. Ja.
Gut, dann haben wir das auch noch abgeschlossen. Das war mir nämlich nur noch in der fernen Erinnerung da. Und ich war mir eigentlich ganz unsicher, ob das überhaupt je aufgeklärt worden ist. In Form eines gerichtsformligen Prozesses natürlich nicht, aber in Bezug auf...
Also den hätte es gegeben, wenn der Typ nicht tot wäre.
Ja. Gut, Bernhard, dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese Aufzeichnung, die wir heute am Donnerstag vorgenommen haben, wo beiderseits Feiertag in Frankreich und Deutschland ist.
Ja.